Wir haben festgestellt, dass der Apostel Petrus sehr besorgt war. Besorgt um die Gemeinden, um die Christen, denn es traten Irrlehrer auf. Also Menschen, die sich als Christen ausgaben, die aber meinten, dennoch in ihren Sünden und ihren bösen Begierden leben zu können. Petrus hat uns gesagt, sie sind wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Erbrochenen, oder wie eine gewaschene Sau, die sich dann aber wieder am Kot suhlt. Also sie wurden niemals von Herzen erneuert. Sie lieben immer noch ihre bösen Begierden und sie leben darin. Es ist nicht ein Ausrutscher, sie fallen nicht mal in Sünde, sondern sie leben in Sünde. Ja, und dass das der Fall ist, das heißt, dass es Menschen gibt, die sich Christen nennen, aber wie Gottlose leben, das sollte uns nicht überraschen. Denn Petrus hat uns gesagt, dass Irrlehrer und solche falschen Christen Zeichen der Endzeit sind. Das ist genau das, womit wir rechnen müssen. In der letzten Zeit, der Endzeit, werden solche frechen Menschen auftreten. Und das ist nötig. Denn dadurch wird die Gemeinde Jesu geprüft. Denn daran zeigt sich, wer sind die Wahren und wer sind die Falschen. Wer lässt sich mitreißen? Wer geht den Weg der Gerechtigkeit und der Heiligung bis ans Ende? Und wer weicht ab und folgt dem Weg Bileams? Wer bleibt treu? Die Treuen, so lehrt die Heilige Schrift immer wieder, werden in der Endzeit auf ihre Echtheit getestet. Darum müssen wir damit rechnen. Und uns nicht wundern, wenn überall falsche Christen auftreten und Irrlehrer, die den Weg der Sünde gehen, aber sich dennoch als Christen verstehen. Petrus sagte in Vers 3, und zuerst dies wisst, also wisst es, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Und man fragt sich, wie geht das? Wie kann das sein? Wie kann man so ein verqueres Denken haben? Nichts wissen wollen von Reinheit und Heiligkeit und Buße und Umkehr und Selbstbeherrschung. Wie rechtfertigt man denn so einen Lebensstil? Was muss denn da in ihrem Denken falsch laufen? Nun, Petrus sagt es uns, Vers 4, was sie sagen. Und sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Achtet darauf, sie sagen nicht oder sie fragen nicht, wann kommt denn der Herr Jesus? Wann nur? Nein, sie fragen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Das heißt, sie stellen schon in Frage, dass es überhaupt diese Verheißung gibt. Sie fragen, wo ist denn diese Verheißung? Wir haben vermutlich die Propheten falsch verstanden. Sie stellen in Frage, dass der Herr überhaupt versprochen hat, dass er erscheinen wird zum Gericht und zur Erneuerung dieser Welt. Sie meinen, die Propheten wurden wohl falsch verstanden. Sie sagen überhaupt nicht, dass Gott wiederkommen wird, um die Welt zu richten und zu vernichten. Diese Art von Denken und diese Art von Irrlehre, die verbreitete sich schleunigst auch unter den ersten Gemeinden. Wir haben ein Beispiel davon in 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Da sagt der Apostel Paulus zum Timotheus ab Vers 16, die Unheiligen und leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Wie? Indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Also da waren Irrlehrer, die sagten, es ist schon alles geschehen. Also geistlich sind wir jetzt schon auferstanden. Da wird jetzt nicht noch eine Wiederkunft Christi kommen mit der Auferstehung aus den Toten und dem jüngsten Gericht und so weiter. Es geht jetzt einfach darum, dass wir schon so geistlich, so auferweckt, so anders jetzt denken vielleicht und anders leben und an Jesus glauben und mehr nicht. Das zerstört den Glauben, sagt Paulus. Vielleicht argumentierten diese Irrlehrer, von denen Petrus hier spricht, ganz ähnlich. Jedenfalls stellten sie in Frage, dass der Herr Jesus erscheinen wird zum Gericht. Das ist also der Grund, warum sie so unverschämt, so eigenmächtig, so verwegen, so unbußfertig in ihren Begierden leben und sich dennoch Christen nennen, weil sie nicht damit rechnen, dass es zu einem Gericht kommen wird. Sie tun einfach, was ihr böses Herz sagt. Und sie sagen, ja, es war doch schon von Anfang an alles immer so und es bleibt auch immer gleich. Also beruhigt euch. Von Anfang der Schöpfung an, seit jeher, bleibt alles unverändert. Der Herr wird nicht erscheinen zum Gericht. Ich denke, ihr habt ihn falsch verstanden. Die Erde wird bleiben, wie sie ist. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Saat und Ernte, Menschen werden geboren und sterben. Es verläuft einfach immer gleich. Und so meinen sie doch tatsächlich, der Herr würde nicht kommen zum Gericht, um die jetzige Welt, wie wir sie kennen, zugrunde zu richten. Wozu führt das? Diese gotteslästerliche Einstellung in ihren Herzen, es führt zu einem Leben in Sünde, wo man unbekümmert tun und lassen kann, was einem selbst gefällt, wo man einfach seiner Begierde nachgeht, ohne Gott zu fürchten und sein kommendes Gericht. Christus warnte immer wieder vor solch einer Einstellung, dass man ihn nicht erwartet. Und er sprach auch einige Gleichnisse zu diesem Thema. Und ein Beispiel davon finden wir in Lukas Kapitel 12. Da redet Christus davon, dass eben glücklich jene Diener des Herrn sind, die ihn wirklich erwarten, die ihn erwarten, bis er kommt und ihm treu dienen. Aber, heißt es dann ab Vers 45, wenn jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem Kommen. Und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Schärfer kann man es wohl nicht formulieren. Also wenn man den Herrn nicht erwartet, wenn man nicht mit seinem Kommen rechnet, dann wird man automatisch frech. Man handelt nicht mehr in Gottesfurcht und Ehrfurcht. Man ist dann sein eigener Herr. Wir haben ja gelesen von diesen Irrlehrern, sie verachten Herrschaft. Sie leben einfach nach ihren eigenen Begierden, nach ihrem eigenen Weg. Und noch einmal, wie begründen sie das? Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Sie meinen doch tatsächlich, alles wäre immer so geblieben, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Und es wird auch so bleiben. Nun, der Apostel Petrus entkräftigt dieses gotteslästerliche Gerede sofort mit ein paar Sätzen. Denn diese Abgefallenen haben keine Ahnung. Sie sind verblendet. Sie verstehen nicht, dass ihre Gesinnung und ihr Denken völlig gegen alles geht, was die Heilige Schrift lehrt. Petrus möchte eben, dass wir eine lautere Gesinnung haben, dass wir klar und biblisch und eben nicht weltlich denken. Und so zeigt er ihren Irrtum auf. Denn sie haben die biblische Geschichtsschreibung vergessen. Petrus erinnert sie an die grundlegenden Tatsachen, die uns überliefert sind in der Heilsgeschichte, in der Heiligen Schrift. Zunächst einmal erinnert er daran, dass Gott diese Welt geschaffen hat durch sein Wort. Vers 5. Denn denen, die dies behaupten, dass alles so von Anfang an immer einfach so bleibt, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. Also diese Wahrheit ist ihnen verborgen. Manche übersetzen wie die Schlachter, dabei übersehen sie aber absichtlich. Also sie wollen diese Wahrheit willentlich vergessen und ignorieren. Sie wollen es nicht wahrhaben, sie erkennen es nicht. Und sicherlich hat das auch etwas damit zu tun, dass Gott sie richtet in ihrer Verblendung und in ihrem Stolz, dass es ihnen verborgen ist. Gott hat die Himmel geschaffen, also Wolkenhimmel, Sternenhimmel und die Himmel der Himmel. Und er erschuf die Erde. Wie? Aus Wasser heißt es hier. Das heißt, die Erde kam aus dem Wasser hervor. Und die Erde hatte durch Wasser Bestand oder Gestalt. Das kann man auf zwei Weisen verstehen. Entweder bedeutet das, dass die Wassermassen die Erde gestalteten und formten, so wie sie heute Bestand hat oder Bestand hatte. Es kann aber auch heißen, dass die Erde inmitten der Wasser Bestand hatte. So übersetzt es die Schlachter, da heißt es, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Der Punkt von Petrus hier ist klar. Gott schuf die Himmel und er schuf auch die Erde, und zwar aus dem Wasser heraus, in dem er den Wassern befohlen hatte zu weichen. Also Petrus nimmt hier Bezug auf den Schöpfungsbericht am Anfang der Erde. Da heißt es in Genesis Kapitel 1, Abvers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also alles war mit Wasser bedeckt. Und dann ab Vers 9, und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Also Gott schuf die Erde aus dem Wasser. Die Erde erhob sich aus dem Wasser, indem er alles Wasser vertrieb und das Trockene sichtbar hervorkam. Das heißt, er schenkte uns eine feste, bewohnbare Oberfläche, die Bestand hat, auf der wir Menschen leben können. Und zwar inmitten von größter Gefahr, umgeben von großen, gewaltigen Wassermassen. Das ist uns vielleicht nicht so bewusst, aber die Heilige Schrift lehrt immer wieder, dass diese großen Wassermassen bedrohlich sind. Das tobende Meer umgibt uns. Und dass Gott eine bewohnbare Fläche macht, ist sein Werk. Darum heißt es auch in der Offenbarung, später dann in Offenbarung Kapitel 21, dass es, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, ist auch das Meer nicht mehr geben wird. Denn durch die ganze Heilige Schrift hindurch ist das Meer oder auch die Völker, die dadurch symbolisiert werden, als Bedrohung dargestellt. Das Meer wird es nicht mehr geben. Und Petrus erinnert uns hier, am Anfang hat Gott eben eine bewohnbare Erde geschenkt, die Bestand hat inmitten der Wasser. Und das ist nicht selbstverständlich, es kam nicht von allein, sondern es ist Gott, der die Wasser zurückhält. Und darum fügt Petrus hier dieses Wort hinzu, Vers 5. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. Der einzige Grund, warum die Erde Bestand hatte inmitten von diesen tobenden Meeren und diesen gewaltigen Wassermassen, ist dieses. Dieser einzige Grund. Gottes Wort. Er hat es so befohlen. Alles, was bewohnbar ist, die ganze Welt, hat Bestand durch sein Wort, weil er es so gesprochen hat. Die Meere und die Flüsse und so weiter halten ihre Grenzen ein. Durch Gottes Wort hat diese Erde Bestand. Was tun nun also die Irrlehrer so, als würde die Welt von alleine einfach so weiter bestehen und als würde es überhaupt nicht die Gefahr geben, dass sich irgendetwas ändert? Nein, der Grund, warum die Sachen so Bestand haben, ist, weil Gott es so sagt. Und er kann jederzeit befehlen, dass es anders sein soll. Wir lesen in Hebräer Kapitel 1, dass Gott alles gemacht hat durch seinen Sohn und dass der Sohn alle Dinge durch sein Wort der Macht trägt. Das heißt, alles hat Bestand durch sein Wort der Macht. Gott schuf Himmel und Erde und nichts davon hat in sich selbst Bestand, sondern allein durch Gottes Wort. Wenn er also alles durch sein Wort erhält, kann er auch durch sein Wort wieder alles vorbei sein lassen, erscheinen zum Gericht und diese Welt geht unter. Was sagen da die Irrlehrer? Ach, das ist alles das so, wie es von Anfang an war und da wird nichts passieren, als würde Gott nicht diese Macht haben, ein Wort zu sprechen und es kommt alles anders. Und Petrus gibt uns dafür einen Beleg, dass das der Fall ist. Nochmal Vers 5. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Sie sagen, es ist alles beim Alten geblieben. Und Petrus sagt, ihr irrt euch. Es gab einst eine damalige Welt und die ist untergegangen. Durch welche, Vers 6, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Dasselbe Wasser, das Gott durch sein Wort hat die Welt freilegen lassen und bewohnbar sein lassen, dasselbe Wort wird nun auf seinen Befehl, dasselbe Wasser wird nun durch seinen Befehl hin wieder gerufen, um die ganze Erde zu überschwemmen. Wir sehen also, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass diese Meere und das Wasser zurückgehalten werden. Wir lesen in Genesis dann, dass die unterirdischen Quellen aufbrachen und dass es 40 Tage und 40 Nächte lang regnete, was nur möglich war, weil Gott oberhalb der Himmel ein gewaltiges Wasserreservoir gespeichert hatte, vermutlich gerade auch aus diesem Zweck, die Erde wieder zu vernichten im Wasser. Dass es 40 Tage lang in Strömen auf die ganze Erde regnen konnte, sodass die gesamte Welt überschwemmt war und vollkommen bedeckt war, sogar die Berge. Das war für die Leute auch zur Zeit Noahs völlig undenkbar. Wie kann es denn zu einer weltweiten Flut kommen? Das geht doch gar nicht. Es ist gar nicht genug Wasser dafür da. Es wird doch alles beim Alten bleiben, Noah. Du baust hier dein Boot umsonst. Die Wasser, sie bleiben in ihren Grenzen. Doch es war den Leuten verborgen. Ja, vielleicht haben sie es willentlich ignoriert. Dass alles doch nur Bestand hat, weil Gott es sagt. Die Dinge laufen nicht von alleine und bestehen nicht von sich aus. Wenn Gott will, er hat alles auf sein Wort hingeschaffen, und wenn er will, spricht er ein Wort und diese Welt geht wieder im Chaos unter den Fluten unter. Und genauso geschah es zur Zeit Noahs. Die Lektion ist, es ist Gott allein, der das Wasser zurückgehalten hat, es ist sein Wort und er straft, wenn er will. Und all das gerät aus den Fugen und die Welt geht unter. Es heißt im Psalm 104 über den Herrn, ab Vers 5, er hat die Erde gegründet und auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Die Flut bedeckte sie wie ein Kleid. Das Wasser stand über den Bergen. Vor deinem Schelten floh es, das Wasser. Vor dem Schall deines Donners wurde es fortgetrieben. Die Berge erhoben sich. Es senken sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreitet es nicht. Es wird nicht zurückkehren, das Wasser, die Erde zu bedecken. Also das Wasser gehorcht auf die Stimme des Herrn. Was spotten jetzt die Irrlehrer und fragen, wo ist denn jetzt die Verheißung, also wo ist das Wort Gottes, wo ist es, dass er kommt, seine Ankunft zum Gericht? Wo ist denn dieses Wort der Propheten und der Apostel? Wo ist das Wort Gottes, dass das eintreffen wird? Sie verstehen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Die sagen, es ist seit jeher alles gleich geblieben, seit der Schöpfung an. Nein, ihr seid Narren. Ihr wollt es nicht erkennen. Es gab eine alte Welt, so nannte Petrus sie in Kapitel 2, als er über die Flut sprach. Eine alte Welt, oder wie er sie hier nennt, die damalige Welt. Und Gott hat sie überflutet und gerichtet. Gewaltige Wassermassen haben die Erde vollständig unter sich begraben. Das heißt konkret, Gott hat die Welt schon einst gerichtet. Es ist eben nicht alles beim Alten geblieben. Die Welt ist schon einmal untergegangen. Und ja, er hat es verkündigt, er hat es verheißen, er wird es ein zweites Mal tun. Gott schuf alles, er erhält jetzt alles durch sein Wort. Aber aufgrund seines Wortes hat jetzt noch alles Bestand. Aufgrund seines Befehls wird auch alles wieder untergehen. Manche Menschen wollen das nicht sehen. Sie wollen es nicht wahrhaben. Und sie verdrehen dann sogar Gottes Wort. Ich habe euch vor einiger Zeit schon einmal Margot Käßmann zitiert, Deutschlands bekannteste Theologin und Pfarrerin. Sie sagt, Gott straft die Menschen nicht mehr. Gott habe schließlich bei der Sintflut versprochen oder nach der Sintflut versprochen, die Erde nie wieder im Gericht heimzusuchen. Das ist, was sie sagt. Sie sagt also, Grunde auch, alles bleibt beim Alten. Gott hat uns versprochen, er wird die Erde nie wieder so richten. Was meint diese falsche Prophetin denn überhaupt damit? Nun, das, was wir lesen in Genesis 9, was sie verdreht, da heißt es nämlich ab Vers 14, und es wird geschehen, spricht der Herr, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen, also der Regenbogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Also Gott hat versprochen, dass er nicht nochmal alles Leben auslöschen wird, aber wie wird er es nicht nochmal tun? Durch das Wasser. Aber das ist nicht die vollständige Wahrheit, denn da fehlt noch eine Information, die der Apostel Petrus uns hier nicht vorenthält, die aber Margot Käßmann den Menschen vorenthält, denn sie ist eine falsche Prophetin. Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben, zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Also ja, Gott hat versprochen, dass er nicht nochmal diese Welt richten wird im Wasser. Aber er hat gesagt, dass er diese Welt richten wird mit Feuer. Er erhält die jetzige Welt, sie hat nur Bestand aufgrund seines Wortes. Sein Wort, dasselbe Wort, das den Himmel und die Erde schuf, das die Flut rief und die Flut wieder verscheuchte. Und dieses selbe Wort bewahrt jetzt die jetzige Welt auf, um sie dem Feuer zu übergeben. Er bewahrt sie, er hebt sie auf. Er bewahrt sie und hebt sie aber nicht auf, weil er sie nicht mehr richten will, sondern er bewahrt sie und erhält sie, weil er sie richten will. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses Aufbewahren Gottes, das kennen wir schon aus Kapitel 2. Erinnert ihr euch? Vers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Also Engel, die ins ewige Feuer gehen sollen, die werden jetzt gerade im Geistergefängnis aufbewahrt, aufgehoben für diesen Tag des Gerichts. Und so auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde, sie werden aufbewahrt, aufgehoben, nicht für das Gericht im Wasser, sondern für den Tag des Gerichts, für das Feuer. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das heißt, ihr irrt. Ihr irrt sehr, ihr Irrlehrer, ihr falschen Christen. Ihr meint, ihr könnt gottlos leben. Und es ändert sich ja nichts. Tag ein, Tag aus, kein Gericht. Ihr könnt einfach so unbeschwert und unbekümmert leben in euren Sünden und es passiert euch nichts. Ihr irrt euch. Denn die Tatsache, dass euch jetzt nichts passiert, beruht einzig und allein auf der Tatsache, dass Gott diese Erde gerade noch bewahrt, aber nur aufbewahrt. Dafür, dass der große Schlachttag kommen wird. Der große Tag des Gerichts, des Verderbens, des Feuers. Über wen, was sagt uns Petrus? Über die gottlosen Menschen. Da habt ihr es. Alle, die meinen, bösen Sünden und Begierden leben zu können und ihr eigener Herr zu sein und einfach zu tun, was ihr eigenes böses Fleisch diktiert, die keine Knechte des Herrn sind, nicht in Heiligkeit und Bußfertigkeit leben, sie werden gerichtet, sie werden hingerichtet mit dem ewigen Feuer. Also nein! Es ist nicht alles beim Alten geblieben. Gott hat die Welt schon gerichtet in der Flut. Die alte Welt ist untergegangen. Und er wird es nochmal tun mit der jetzigen Welt. Der Herr schuf einst die Welt. Der Herr erhält jetzt diese Welt. Er bewahrt sie, dass sie noch Bestand hat. Aber dieses Wort Gottes wird auch ausgehen wieder zum Gericht. Wie ein zweitschneidiges Schwert aus seinem Mund wird er alle Menschen richten und dem ewigen Feuer übergeben, die gottlos leben. Und dann wird es wieder einen Unterschied geben zwischen denen, die Gott fürchten und denen, die gottlos leben. Es wird offenbart werden. Jetzt sind sie noch vermischt und vielleicht kommen einige Gottlose und werden sogar Teil der Gemeinde, wie wir es hier lesen im zweiten Petrusbrief. Aber dieser Tag des Feuers wird alles offenbaren. Ich lese euch noch einmal vor aus Malachi Kapitel 3. Ich habe es schon einige Male vorgelesen, aber ich möchte es noch einmal tun zu unserer Erinnerung. Ab Vers 13 in Malachi. Da spricht der Herr zu diesen falschen Leuten. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Und das ist das Denken der Gottlosen. Wir können leben, wie wir wollen. Wir können frech sein, wie wir wollen. Alles tun, was wir wollen. Und wir kommen auch noch davon. Wir kommen sogar noch voran. Es geht uns gut. Und Gott schaut einfach zu. So reden die Bösen, die Falschen, die Ungläubigen, die Gottlosen. Aber dann heißt es weiter ab Vers 16. Aber da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Keiner von ihnen wird vergessen. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, sprich der Herr der Heerscharen. Auf welcher Seite stehst du? Auf welcher? Auf der Seite derer, die frech sind, die Gott nicht fürchten, die sich aber dennoch zu ihm zählen, obwohl sie gottlos leben und gottlose Wege gehen? Eben weil sie glauben, Gott wird schon nicht strafen und er wird schon nicht erscheinen zum Gericht, weil sie nicht zittern vor seinem Feuer, nicht zittern vor seinem heiligen Wort, das wie Feuer ist. Genau das ist es doch, was der Großteil der Theologen und Universitäten und Seminare und Kirchen und zahlreiche Gemeinden verleugnen. Nein, nein, wir wollen nicht drohen mit dem Gericht Gottes. Das ist Panikmacher. Das erwähnen wir lieber nicht. Sie rechnen nicht damit, dass jederzeit der Herr Jesus erscheinen kann mit Feuer im Gericht über alle, die gottlos leben. Sie zittern nicht vor seinem Wort. Und warum verdrängen sie diese Wahrheit? Warum ist es ihnen verborgen in ihrer Verblendung? Damit sie leben können, wie es ihnen gefällt. Damit sie nicht Knechte des Herrn sind, sondern einfach tun, was sie selber wollen. Nach ihren eigenen Begierden. Sie sind ihr eigener Herr. Gehörst du zu dieser Seite? Oder gehörst du auf die Seite derer, die ihm fürchten, die ihn dienen, weil sie wissen, er hat alles gemacht durch sein Wort. Und der Grund, warum ich lebe und alles existiert, ist, weil er alles jetzt erhält und bewahrt durch sein Wort. Und er wird wiederkommen, auf seinen Befehl hin, wird er kommen mit Feuer. Und sein Wort wird alle Gottlosen verzehren in Ewigkeit. Hast du diese Ehrfurcht vor ihm? Erwartest du seine Ankunft und zitterst du in Wahrheit vor seinem Wort? Ist das der Fall? Nun, wenn wir das hören, dann wird auch ein jeder wahrer Christ gleichzeitig trauern und sagen und bekennen und sich auf seine eigene Brust schlagen. Häufig habe ich das nicht so klar vor Augen. dass der Herr Jesus Christus erscheinen wird zum Gericht und dass er wiederkommt. Häufig, muss ich bekennen, lebe ich so, als würde ich ihn nicht erwarten. Als würde es nicht diesen Tag des Feuers geben, der jederzeit über uns kommen kann. Vielleicht dulde ich so manche Sünde in meinem Leben. Nun, heute erinnert dich Gottes Wort wieder. Du hast nichts Neues gehört, aber du wirst aufgeweckt. Du wirst erinnert an diese heilige Wahrheit. Er wird kommen, nicht mit Wasser, sondern mit Feuer. Und darum lasst uns doch flehen, aufrichtig und inniglich, dass wir keine Gottlosen sein mögen, keine Frechen, über die das Verderben kommt, sondern dass wir wahre Buße im Herzen haben über jede Sünde und umkehren von Herzen. Lass uns doch neu den Namen des Herrn Jesus anrufen und ihn flehen, dass er uns verschonen möge vor dem kommenden Zorn Gottes, dass er uns bewahrt, indem wir keine Gottlosen sind, sondern Heilige, die sein Kommen erwarten. Lasst uns daran noch neu denken, wenn wir kommen, um das Herrenmahl zu empfangen, was es den Herrn gekostet hat, dass nicht das Feuer über uns kommen wird, sondern dass wir da leben werden in alle Ewigkeit, wo es kein Meer mehr geben wird. Lasst uns wahre Buße tun heute Morgen. Lasst uns neu an Christus wenden und auf ihn schauen, auf seine Gnade und sein Erbarmen. Und flehen, dass er uns Kraft gibt, neue Kraft für ihn zu leben, bis er erscheint. Ich will schließen mit einem Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Da ist es ab Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, wenn sie nicht damit rechnen, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Gepriesen sei unser Herr Jesus, der für uns gestorben ist, damit wir eben nicht für das Gericht, für den Zorn Gottes bestimmt sind, sondern für das Heil, das erscheinen soll für uns, wenn er kommt. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.